Also, liebe Saskia, vielleicht findest du unsere Story ja spannend. Hat mir meine heutige Gästin Melanie Pein vor einiger Zeit in einer Mail geschrieben. Sie hat all ihren Mut zusammengenommen, mich zu kontaktieren, mir ihre Geschichte anzuvertrauen, mit dem Gedanken, diese hier vielleicht im Podcast zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Ich bin über diesen Mut sehr froh, denn Melanie bringt ein paar ganz, ganz wertvolle Perspektiven mit. Sie ist ADHSlerin und hat auch ein Kind mit ADHS. Sie ist alleinerziehend, eine Perspektive, die bisher jetzt hier noch gar nicht so sehr präsent war. Das finde ich ganz, ganz toll, dass wir die heute ein bisschen mit in den Blick nehmen können. Sie nimmt Medikamente, das heißt, auch darüber können wir sprechen, hat ein therapeutisches Angebot durchlaufen und kann somit ganz viele wichtige Themen aus persönlicher Sicht hier reinbringen. Und weil ich weiß, dass ihr solche Folgen mögt, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Melanie, du hast mir geschrieben, du hast noch nie groß über deine Diagnose oder die deines Kindes gesprochen. Ja, woher jetzt der Mut, das vor so einem doch etwas größeren Publikum zu tun?
Ja, weil ich das einfach wichtig finde, dass es dann doch jetzt auch von meiner Perspektive irgendwie nach draußen ruhig gehen darf. Ich bin da jetzt sehr gefestigt und auch sehr sicher mit dem Umgang, was mich und auch meine Tochter angeht mit der Diagnose. Und deswegen ist jetzt irgendwie der Moment gekommen, wo ich damit ja nach draußen gehen möchte.
Was war am Anfang anders, wenn du sagst, jetzt bist du sicher? Wie hast du dich am Anfang gefühlt, als du die Diagnose ganz frisch bekommen hast?
Zu Anfang war das, dass ich ja selber mit der Thematik ADHS, ich kenne das dadurch mal, dass meine Halbschwester väterlicherseits, die ist eine frühe Diagnostizierte, mit 6, 7 wurde sie diagnostiziert, daher ist mir das ein Begriff. Aber was ist das eigentlich? Also ich musste da erstmal mir selber so ganz sicher sein, dass ich und auch meine Tochter das wirklich haben. Auch unabhängig von irgendwelchen Diagnosen war mir das irgendwie einfach wichtig, dass ich einfach klar sagen kann, doch, wir haben das und da gibt es auch kein Ja-Aber. Keine Ja-Aber-Argumentation von anderen Leuten, die dann sagen, ja, aber ich bin ja auch mal tüdelig, ja, aber ich vergesse ja auch mal was, sondern da musste ich standhaft sein. Und deswegen, genau, habe ich damit mich mit immer sehr zurückgehalten, weil ich auch Diskussionen aus dem Weg gehen wollte und genau diese Antworten, die man ja leider sehr häufig dann doch bekommt.
Da hast du sehr gut für dich gesorgt, denn auf solche Antworten gut reagieren zu können und stabil reagieren zu können, ist eben gar nicht so einfach, wenn man selber noch nicht für sich angenommen hat, hey, ich habe jetzt diese Antwort und die stimmt wirklich. Ich kann das sehr, sehr nachvollziehen und ich weiß, dass ganz viele Menschen und gerade Frauen, die hier zuhören, das kennen, dass man die Diagnose dann irgendwie schwarz auf weiß stehen hat, aber noch gar nicht richtig annehmen kann, dass die auch wirklich, wirklich stimmt. Also man hat so, und ich sage immer, es ist wie so ein Diagnosenimposter. Man kann gar nicht richtig daran glauben. Es braucht echt eine Zeit und auch eine Beschäftigung damit, bis man das stabil kann. Das kenne ich von vielen, kenne ich von mir selber. Und ich finde, da hast du gut dafür gesorgt, da stabil zu werden. Genau. Wir fangen aber, bevor wir den Weg, wie du dich dann stabil gemacht hast, da sprechen wir gleich drüber. Ich würde jetzt erstmal ein paar Schritte zurückgehen, nämlich wie der Weg überhaupt dahin war, zu einer Diagnostik zu gehen. Denn man entscheidet ja nicht, auch wenn das gerne so erzählt wird, vielleicht man sieht mal ein TikTok-Video und sagt, alles klar, ich gehe jetzt zur Diagnostik, ich habe heute gerade eh nichts anderes vor. Wie war das für dich, dieser Weg
dorthin? Dafür ist es
dorthin?
Zu intensiv auch, genau. Ja. Ja, tatsächlich durch meine Tochter. Also sie ist jetzt im Mai 6 geworden und ich wusste tatsächlich von Geburt an, dieses Kind tickt irgendwie anders. Man sieht ja dann in Krabbelgruppen oder wir haben auch durch die Vorbereitungskurs eine schöne 7er-Gruppe gehabt, alles Erstlingsmütter mit regelmäßigen Treffen. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie ist die anders. Also ich war nicht diejenige, die gerne mit meinem Kind Kaffee trinken gegangen ist und habe dann den Kinderwagen entspannt hin und her gejunkelt, weil mein Kind war da und sie war präsent. Und relativ früh, vielleicht war sie 1, 1,5, habe ich angefangen zu lesen, hochsensibles Kind. Dann kam der Begriff High-Need-Kind dazwischen. Und ich habe gelesen und recherchiert. Und irgendwann kam dann, da war sie 3, 3,5, 4, irgendwie so in dem Zeitraum, ADHS. Auch durch meine Schwester nochmal angestoßen, die das eben väterlicherseits früh diagnostiziert hat. Ja, und dann habe ich gelesen, dann habe ich zum Thema ADHS gelesen und habe dann irgendwann auch ein Erwachsenenbuch gelesen zu dem Thema, speziell für Frauen. Und da hat es dann wirklich Klick gemacht. Und ich konnte mich auf, ich sag mal, es gab wenige Punkte, wo ich mich nicht gesehen habe. Eigentlich fast alle Punkte. wo ich gesagt habe, ja, das bin ich, das kenne ich, so geht es mir auch immer und herrje. Und dann war dieses, oh Gott, ich dachte immer, es geht allen so. Ich dachte, ja, wir sind alle so. Ich dachte, das ist ja, das war ja meine Normalität.
Ja.
Und dann bin ich in Gesprächen gegangen mit, ich habe eine gute Freundin, die ein Jahr vor mir quasi denselben Weg gegangen ist mit der Diagnose. Natürlich dann auch mit meiner Schwester, die nur 9 Jahre jünger ist. Und die haben dann alle gesagt, ja, Melle, ja, voll, du hast das auch, 100%. Ja, und dann ging es weiter.
Ich finde ganz, ganz wertvoll, dass du nochmal beschrieben hast, wie quasi auch diese Überlegung war, was ist das andere, was ich hier an meinem Kind sehe? Ich weiß, dass es in der neurodivergenten Bubble so einen gewissen Zwist gibt zwischen diesen Begriffen wie High Need und Hochsensibilität, vor allen Dingen Hochsensibilität versus ADHS. Dazu gibt es auch eine Folge, könnt ihr gerne nochmal reinhören, verlinke ich nochmal. Aber das das schon ein wichtiger erster Zugang ist. Deswegen bin ich da gar nicht so dabei, da irgendeine Front aufzubauen. Ich finde das nicht förderlich, denn es ist ein erstes, ach so, das könnte es sein. Und von dort geht man oft weit. Das ist so ein erstes Annehmen von, hier brauche ich vielleicht andere Begleitung, als das für viele andere Eltern so der Fall ist. Ne? Du hast gesagt, du hast das früh gemerkt und so geht es ganz, ganz vielen Eltern neurodivergenter Kinder, dass man doch irgendwie früh zumindest schon mal so ein Bauchgefühl hat irgendwie oder so eine Beobachtung hat. Ne? Irgendwie ist das mit meinem Kind anders als bei den anderen Kindern, die hier so in der Krabbelgruppe sind.
Ja, voll.
Und dann diese Begriffe also als ersten Anker zu haben, sich einzulesen, dadurch Tipps zu bekommen, die viel besser zum eigenen Kind passen, als das im neurotypischen Kontext der Fall wäre. Und dann aber zu sagen, ah, aber irgendwie nehme ich, ich gehe noch mal irgendwie weiter. Ich brauche noch mehr Antworten. Und dann dort zu landen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und als Mutter in dem Fall den Weg zu gehen, weil das durchs Kind angestoßen wird, ist, glaube ich, auch der Klassiker. Es war bei mir zum Beispiel ganz genauso. Als du dann gesagt hast, okay, und diesen Entschluss gefasst hast, ich lasse das jetzt überprüfen, wie bist du vorgegangen? Wo bist du hingegangen?
Bei mir oder bei meiner Tochter?
Erstmal bei dir.
Ja, ich habe telefoniert. Ne? Ich habe die ganzen ADHS-Zentren, die gibt es ja in Hamburg, aber die haben schon auf den Webseiten stehen, ADHS, keine Anfragen, keine Warteliste. Die Krankenhäuser, die auch teilweise Diagnostik machen, keine Chance, telefonisch nicht mal ein Durchkommen. Psychiater angerufen, bis nach Lübeck habe ich telefoniert. Unmachbar, also wirklich ja, unrealistisch da. Zeitnah, und mit zeitnah meine ich innerhalb von einem Jahr, irgendwie in die Diagnostik zu kommen. Und dann auch meiner Freundin, die, wie gesagt, ein Jahr vorher den Weg hatte, also wirklich dank Vitamin B, bin ich dann an ihre Psychiaterin, die eigentlich gesagt hat, nein, keine Neukunden, aber sie hat dann, wir sind seit der 7. Klasse Freunde, und dann hat sie ein gutes Wort für mich eingelegt. Und dann habe ich eine Psychiaterin gefunden, die selber erst ganz neu sich mit der Thematik ADHS-Diagnostik befasst hat. Ja, und da bin ich dann hin, und dann war das so ein Selbstläufer.
Wir bleiben mal erstmal bei deinem Weg, zu dem deiner Tochter kommen wir dann. Dann hattest du diese Diagnose in den Händen und hast gesagt, ja, irgendwie war ich erstmal unsicher, ich musste damit erstmal klarkommen, erstmal Wissen aufbauen, mich erstmal stabilisieren und wirklich begreifen, ich habe das, wirklich, das stimmt. Wie war dieser Weg? Wie hast du das geschafft, zu diesem Annehmen zu kommen?
Na, durch meine Tochter habe ich mich natürlich schon bestimmt 2 Jahre, 1,5 Jahre mit ADHS wirklich beschäftigt. Über viele, viele Podcasts, viele Bücher. Meine Freundin und ich haben uns viel hin und her gespielt. Gespräche mit meiner Mutter und ja, eben viel mit dieser Freundin eben und meiner Schwester, die es einfach auch haben. Also es ist meine Halbschwester, auch mit ihrer Mutter habe ich Gespräche, die damals dann die Diagnostik angestoßen hat von ihr. Und so kam das dann eigentlich. Und an Leute, die 0 Berührungspunkte mit ADHS haben oder wenig oder von denen ich auch annehme oder angenommen habe, ist es nicht so die richtige Anlaufstelle da jetzt. Mhm. Den habe ich auch gar nicht gesprochen. Es war ein ganz kleiner Kreis und ganz viel Beschäftigung mit mir, mit meinem Vater, von dem wir beide das haben oder naheliegend, dass es von ihm kommt. Mhm. Ja, also es war so ein allumfassendes Beschäftigen wirklich damit in alle möglichen Richtungen.
Du hast dich also mit Menschen umgeben in dieser ersten Zeit, bei denen du relativ sicher warst oder gedacht hast, okay, die werden darauf erstmal positiv reagieren, die werden mir zuhören, mit denen kann ich mich ja respektvoll austauschen darüber. Ja. Das Glück, solche Menschen um sich rum zu haben, ist ganz, ganz toll. Aber wer das eben nicht hat, findet einfach solchen Austausch mittlerweile auch digital. Und das finde ich ganz, ganz toll, das an der Stelle ein wichtiger Impuls. Du hast auch geschrieben, du hast therapeutische Unterstützung gehabt. Und welche war das denn genau? Was hast du gemacht?
Habe ich aktuell. Also ich habe nochmal Glück gehabt und einfach zum richtigen Moment die richtige Verhaltenstherapeutin angerufen. Die haben gerade eine neue Praxis eröffnet.
Ja, super.
10 Autominuten von mir entfernt. Ist nicht auf ADHS spezialisiert, hat da aber viele Berührungspunkte mit, ist eben Verhaltenstherapeutin und da bin ich ja aktuell noch bei ihr. Alle 14 Tage, zu Anfang haben wir es wöchentlich gemacht und jetzt alle 14 Tage treffen wir uns und erarbeiten Strategien, wie ich mein täglich Chaos, was hier so herrscht um mich rum und in meinem Kopf natürlich, wie wir das so ein bisschen geordnet kriegen, dass das auch für mich schaffbar ist. Also es gibt ja viele Tipps, wie stell deinen Handy-Timer und schreib eine Liste und häng dir das dahin, aber das funktioniert ja nicht.
Nee, nicht immer, das stimmt. Kannst du so einen Entwicklungsweg mal beispielhaft erklären? Ich glaube, dass nicht alle sich was unter Verhaltenstherapie wirklich konkret vorstellen können. Also so eine Sache, wo du sagst, okay, da war mir wirklich, oder da habe ich Unterstützung gebraucht, daran haben wir gearbeitet und dann hat sich was vorwärts bewegt. Hast du da irgendwie was?
Ja, also zum einen ist es, dass in meinem Kopf immer ganz, ganz, ganz viele Pläne sind und die sind auch weitreichend. Also die sind dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt alles sofort, also über irgendwie eine neue Wohnung und irgendwie bin ich im Job auch nicht so richtig unzufrieden und irgendwie habe ich auch schon wieder Bock, was Neues zu lernen und eigentlich würde ich auch gerne auswandern oder wenigstens eine Weltreise machen. Und das sind ja viele riesigen Themen und dann auch das Einschulungsthema, was ich jetzt habe, das war auch sehr präsent und da hat sie mir einfach Stück für Stück so ein bisschen aufgezeigt und wir haben es auch aufgeschrieben, also auch visualisiert, wo kann ich mal gucken und denk doch mal ein bisschen kleiner, denk doch erstmal in ein halbes Jahr Schritt und dann vielleicht in 3 Jahren und dann vielleicht, was kannst du in 10 Jahren machen, also brech dir das so ein bisschen runter und schreib es eben auf. Also generell dieses Aufschreiben ist für mich eine gute Sache. Ich schaffe es nicht immer und hier liegen überall immer irgendwelche Blöcke und Hefte, wenn ich was aufschreiben will. Und 2 Wochen später denke ich, huch, du wolltest ja mal was aufschreiben. Aber das hilft auch, die Gedanken aus dem Kopf zu kriegen so ein bisschen. Und auch was so, also zum Beispiel war ein Thema, dass meine Tochter und ich, wir schaffen es irgendwie und einfach nicht vor 9:30 im Bett zu kommen. Und es ist immer abends so viel. Und dann hat sie mir aber auch so ein bisschen die Sorgen genommen und hat gesagt, hey, nur weil andere Kinder vielleicht um 6 Abendbrot essen und um 20 Uhr dann spätestens im Bett liegen oder vielleicht im besten Fall schon schlafen, heißt das ja nicht, dass das für euch das Richtige sein muss. Also wenn es euch gut geht und dein Kind aus dem Bett kommt, dann ist es halt einfach so. Da darf jede Familie auch sein anderes Konzept haben. Und das ist dann aber auch was ich gar nicht groß erzählen muss. Also dann manche Leute, oh Gott, die kommen doch nicht erst um 9:30 ins Bett, die hat nächsten Tag jetzt ja bald Schule. Und mich davon auch frei zu machen, von den Erwartungen der anderen. Also was andere vielleicht für Erwartungen an ihre Kinder oder so stellen, das darf ja jeder für sich haben. Und genau, so da also wirklich Verhalten ein bisschen zu gucken, wo kann ich mein Verhalten und auch meine Denkweise ein bisschen in eine andere Richtung bewegen, dass es mich weniger stresst.
Super. Das finde ich eben so, so wichtig. Und darum fände ich es toll, wenn das therapeutische Angebot nicht nur Glückssache ist, ne? Dass man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, sondern dass das einfach zur Verfügung steht, weil die Erfahrung, die du beschreibst, dass einen das doch an vielen Stellen sehr unterstützt und manchmal auch hilft, irgendwie so eine verbohrte Perspektive, auf die man sich so eingeschossen hat, zu verändern. Bei mir waren es eher die Morgende. Ich bin morgens wirklich nicht so gut zu gebrauchen, sagen wir es mal so. Und ich schaffe so das, was ich machen muss, um dann irgendwann pünktlich vor einer Klasse zu stehen in meinem Beruf. Aber wenn das zum Beispiel nicht ist, ich habe manchmal einen freien Tag gehabt in der Woche, also einen unterrichtsfreien Tag. Und allein dieses, ich ziehe mich morgens an und dann sehe ich halbwegs vorzeigbar aus, wenn ich die Kinder irgendwo hinbringe. Und weil ich habe mich umgeguckt und alle Eltern, die waren vernünftig angezogen. Du merktest, okay, die Morgenhygiene hat auch schon stattgefunden und so. Und ich bin da manchmal wirklich wie ein Schlumpi hin und habe mich damit mega schlecht gefühlt. Aber ich kann das morgens einfach nicht gut. Das gelingt mir einfach. Manchmal ja, aber manchmal eben auch nicht. Und da war dann so, ich habe eine Ergotherapie gemacht, die aber ähnlich gearbeitet hat. Und dann war so dieses, ja, aber warum willst du denn genauso da aus dem Ei gepellt aussehen wie alle anderen? Leidet dein Kind darunter, dass du dann halt im Jogginganzug dahin gehst und die Haare noch im Knödel hast oder leidest du da wirklich drunter? Also ist das schlimm wirklich? Und nö, dann darf es doch so sein. Dann machst du das halt zum späteren Zeitpunkt. Es gibt gar kein Gesetz darüber, das sagt, morgens um 7 muss man Zähne geputzt haben und die Haare gekämmt und schön und gestylt sein. Ich meinte, das ist gar kein Gesetz. Das kann man, wenn das in den eigenen Tagesablauf passt, wirklich flexibel gestalten. Und ich dachte, so, das ist unglaublich wichtig, finde ich total
wertvoll.
Total
das, ja, manchmal braucht es irgendwie jemand, der einfach mal sagt, hey, änder doch mal die Perspektive.
Ja.
Was mir auch hilft, ist tatsächlich eine Selbsthilfegruppe, eine ADHS, also nur für Erwachsene.
Ja.
Die findet monatlich statt. War auch nicht so leicht, da tatsächlich ranzukommen und überhaupt erstmal eine zu finden, die noch Leute aufnimmt. Ja. Aber das ist auch einfach wirklich nett, 2 Stunden nur unter Menschen zu sein, die genauso ticken wie du und sich deren Struggles anzuhören und zu denken, ah ja, guck mal, denen geht's genauso. Und dann tauschen wir uns aus und geben uns Tipps. Also es gibt immer ein Thema grob, aber jeder darf auch seine Themen und wir haben auch eine oder zwei ganz tolle Herren, die das Ganze so ein bisschen leiten und managen. Das muss natürlich sein, wenn da 15 bis 25 ADHSler auf dem Haufen sitzen, dann braucht es ein bisschen jemand, der da Struktur reinbringt und auch mal jemand sagt, der hat genug geredet, der nächste bitte. Aber das macht einfach Spaß und das ist ganz, ein ganz wertvoller und ganz netter Moment, immer dort zu sein.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast gesagt, als weitere Unterstützung nimmst du ein Medikament. Seit wann nimmst du das?
Also ich nehme jetzt Elvanse, also das ist Lisdex Amphetamin, der Wirkstoff, seit Mai. Mhm. Habe kurz nach der Diagnose für 2, höchstens 3 Monate Methylphenidat, also den, was man für Kinder unter Ritalin kennt, genommen. Das hat mir aber nicht so gut getan. Und mit Elvanse ist es jetzt, ich bin da noch immer so ein bisschen in der Eindosierung. Aber das ist ganz gut. Das macht... das hilft mir, das unterstützt mich, ja.
Was ist der größte Unterschied zu davor?
Also ich bin einfach nicht mehr so schnell auf 180 und so schnell gestresst. Und ich bin auch sehr ungeduldig und bin dann auch schnell, wenn jemand nicht so schnell ist, vor allem mein Kind nicht so schnell ist, auch morgens, dann bin ich schon morgens oft so, auch das Chaos in der Wohnung um mich rum, das kann ich alles jetzt besser irgendwie ertragen. Das ist natürlich alles noch da und ich suche auch täglich Dinge und ich verliere ständig Dinge. Das ist alles noch da, aber ich kann damit besser umgehen. Es fühlt sich nicht mehr so stressig in meinem Kopf. Es macht nicht mehr so viel Druck. Es ist okay. Und klar, manchmal komme ich dann in Stress, wenn ich dann wieder meine EC-Karte nicht finde oder whatever. Aber es ist so ein bisschen gesmoother irgendwie alles im Kopf. Mhm. Ja, und auch vielleicht ein bisschen mehr glücklich.
Das ist doch ein sehr schöner Satz, wenn man den danach sagen kann, ne? Nachdem man so einen Weg beginnt. Ich kann mir das, du bist ein bisschen mehr aus dem Alarmmodus raus, ne? Dieser Alarmmodus, dieses ständige Angespanntsein, dieses ständige kurz vorm Zünden sein, ne? Das kennen, glaube ich, ganz viele. Und das wird auch für mich der Weg, warum ich diesen Medikamentenweg, wenn ich mit dem Stillen durch bin, einschlage, weil das ist, also selbst wenn man es schafft, dagegen zu arbeiten, ist es einfach eine immense Anstrengung, jeden Tag zu sagen, nein. Einatmen, ausatmen, einfach weil es nicht aus einer Selbstverständlichkeit heraus passiert, sondern wirklich immer Aufmerksamkeit und Anstrengung braucht, das zu schaffen. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur du zu Hause die Neurodivergenz reinbringst, sondern auch dein Kind. Dein Kind hatte auch vor dir die Diagnose. Du hast gesagt, so mit 4 ploppte das Thema oder das Wort ADHS dann endgültig auf. Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich mich auch da auf die Suche nach Ärzten gemacht, die Kinder diagnostizieren. Bin dann bei einem Neurologen gelandet, auf dessen Homepage dann eben auch das so stand, ADHS-Diagnostik. Den konnte man nur, ich glaube, 2-mal im Jahr per E-Mail kontaktieren als neuer Patient. Habe dann beim ersten Kontakt eine Absage bekommen direkt. Bitte probieren Sie es im halben Jahr wieder. Oder quartalsmäßig, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Bei der nächsten Anfrage habe ich mir wirklich dann auch einen Timer gestellt in den Kalender, dass ich es bloß nicht vergesse, diese E-Mail heute zu schreiben, schon alles vorformuliert und dann nur noch auf Senden gedrückt. Und dann hat es noch ein paar Wochen gedauert, dann habe ich die Zusage bekommen. Weiteres Quartal, halbes Jahr gewartet, bis wir dann den ersten Termin dort hatten, das erste Mal vorstellig werden. Also da war dann mein Kind, ich schätze ja tatsächlich so um die 4,5, Ende 4. Und dann hat er gesagt, na gut, sie ist jetzt halt noch offiziell zu klein, offiziell Diagnostik eben erst ab 6 und ich solle mich rechtzeitig melden, weil es mir sehr wichtig war, ein offizielles Schreiben, also eine Diagnose wirklich zu haben vor Schulstart. Mhm. Genau, und so habe ich dann Ende letzten Jahres den Neurologen wieder angeschrieben, dass ich jetzt bitte im März, April irgendwie die Testung mit meiner Tochter zu bekommen und das hat dann auch alles so geklappt.
Ja, sehr gut. Was ich im Gespräch mit einer Psychologin hier auch im Podcast erfahren habe, war, dass diese Empfehlung so erst ab 6, das ist so das generelle Alter, meist auch in Kombination eben dann mit dem Schuleintritt, der ja bestimmte Verhaltensweisen erst deutlich machen kann. Es gibt Kinder, die bis dahin so doch deutlicher unterm Radar laufen und plötzlich kommt die Einschulung, Bewegung fehlt und so weiter und plötzlich kommt das alles deutlicher zum Vorschein. Und diese Psychologin sagte eben, also sie findet eigentlich dieses Zeitfenster zwischen 4 und 6, so gerade im Peak so 4 bis 5, ganz gut für eine Diagnostik, weil viele Kinder und vor allen Dingen viele Mädchen zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark maskieren, wie sie das durch den Druck in der Schule später tun. Also es kann zu einem Schuleintrittsalter manchmal schwieriger sein zu diagnostizieren. Das würde ich gerne einmal so als Perspektive mitgeben und fand ich so eine ganz spannende Sache. Ne? Und das ist ja genau das Zeitalter, in dem ihr dann diagnostiziert habt. Jetzt war es so, das hast du mir erzählt, dass du dich im Laufe dieser Zeit irgendwann von deinem Partner getrennt hast oder ihr habt euch getrennt und dann warst du alleinerziehend. Ich weiß von sowohl Menschen, die noch mit ihrem Partner zusammen sind oder ihrer Partnerin, als auch von vielen alleinerziehenden Müttern fast durch die Bank weg, ja, dass es manchmal schwierig sein kann, wenn so ein Elternteil sagt, oh, ich habe mich jetzt eingelesen, ich glaube, das ist es, wir machen uns jetzt auf den Weg, dass es Konfliktpotenzial hat, den Partner da in dem Fall mitzunehmen. Wie war das bei euch, wenn du das berichten magst?
Also wo Juna eben noch klein war und wir noch zusammengelebt haben, war das natürlich auch schon Thema. Da hat er das abgewiegelt. Er hatte aber auch keine, in Anführungsstrichen, Vergleiche, weil er hat sich nicht viel um sie gekümmert. Er hat viel gearbeitet und der Rest war bei mir. Ja, und als es dann weiterging, habe ihn dann irgendwann gesagt, Mensch, ich glaube, die hat ADHS und so, aber ich habe ihn tatsächlich nicht groß in Kenntnis gesetzt über meine Pläne. Und über die Arzttermine. Ich habe es ihm dann irgendwann erzählt, so, wir haben jetzt heute die Diagnostik und habe ihn dann auch, das war dann auch für ihn alles soweit okay. Er hat da nie so groß, nichts gegen, aber auch nichts groß dafür gesagt. Erst wo er dann jetzt, also wir sind jetzt im Oktober seit 3 Jahren getrennt, ein halbes Jahr später ist er dann erst ausgezogen. Und erst da, wo er dann jetzt Juna öfters auch mal alleine wirklich hatte und dann eben auch, er hat nun 2 Freunde mit Kindern im ähnlichen Alter, dann auch tatsächlich mal sehen konnte, ja, okay, gut, die anderen Kinder, puh, ja, also unsere Maus ist da schon ein anderes Kaliber irgendwie, was ihr Energielevel angeht und ihr Temperament und so. Da hat er dann, glaube ich, so ein kleines Eingeständnis mal, dem Thema geben müssen oder auch sich das dann doch mal eingestehen müssen, dass, ja, da einfach schon irgendwie was ist.
Das ist ganz oft so, dass das Elternteil, das die deutlich höhere Care-Arbeit leistet, viel, viel schneller an den Punkt kommt, durch Beobachtungen, wie du gesagt hast, und durch die tägliche Erfahrung, puh, das ist aber irgendwie begleitungsintensiv und dann einfach auch viel, viel früher an so Stellen kommt, zu sagen, nee, wir brauchen, glaube ich, Unterstützung oder wir müssen das genauer anschauen lassen. Dass jetzt dein Ex-Partner wirklich sich auch auf diese Perspektive einlässt, ist ja schon mal sehr erfreulich. Merkst du oder seid ihr auch im Austausch darüber, was euer Kind an Begleitung braucht? Denn es braucht ja einfach eine sehr individuelle Begleitung in diesem Fall. Es gibt vielleicht bestimmte Dinge, die eben nicht neurotypisch laufen. Könnt ihr euch darüber gut austauschen und sagen, hey, das ist irgendwie wirklich das Minimum, darauf musst du bitte achten oder müssen wir beide bitte achten, dass das als Orientierung für unsere Tochter immer da ist zum Beispiel. Also geht das im Austausch?
Ich habe Ihnen jetzt gerade kürzlich einige Videos geschickt und auch dein Buch als Hörbuch vorgeschlagen. Ja. Also das ist ein Kopf voll Gold. Er lässt sich schon darauf ein, Wenn ich dann aber Sätze höre wie, ach naja, bei Juna ist es ja alles nicht so schlimm im Gegensatz zu anderen Kindern und vielleicht verwächst sich das ja auch noch, dann sträuben sich mir natürlich so ein bisschen die Nackenhaare hoch und ich denke, okay, leider noch nicht ganz begriffen, die ganze Thematik. Und dann schickt er mir auch manchmal Links, so schöne Werbung, die er dann irgendwo im Handy entdeckt, dass die ADHS und der Zusammenhang mit Magen-Darm, man dann Probiotika geben könnte. Schwierig. Also ich glaube, er hat das schon anerkannt. Und als ich ihm gesagt habe, hey, ich habe ADHS, da hat er das auch angenommen und gesagt, ja gut, das kann sein. Ich meine, wir haben nun 3 Jahre zusammen unter einem Dach gelebt. Ja, aber dadurch, dass mein Kind wirklich nicht häufig bei ihm ist, das ist kein Alltag, was die beiden haben. Es sind alle 14 Tage, Samstag, Nachmittag bis Sonntag. Wenn ich Glück habe, einmal im Monat, Glück in Anführungsstrichen, einmal im Monat ein ganzes Wochenende, wo ich dann ja auch Freizeit habe, wo sie bei ihm ist. Von daher, ja, bleibt der meiste Teil einfach an mir hängen und ich versuche da ja alle Tipps und Bücher und Möglichkeiten, was man so bekommt, anzunehmen und das so gut es geht umzusetzen. Und ich denke, damit ist ihr viel geholfen.
Super. Wie strukturiert ihr denn den Alltag? Du hast gerade gesagt, sie ist einfach viel bei dir. Was sind so ein paar Pfeiler im Alltag, die dich da gut oder die euch beide gut unterstützen und auch gut durch den Tag bringen?
Es ist, dass wir morgens, wenn wir eben ja zur Kita müssen, wenn wir pünktlichen Tagesstart irgendwie haben, dass ich ihr ganz viel helfe, dass ich schon die Zahnbürste vorbereite, dass wir dann zusammen überlegen, was möchtest du anziehen, dass ich sie da weiterhin unterstütze. Sie kann das natürlich alles selber, wenn ich sie wecken würde und sage, hey, komm, wir gehen jetzt in den Interspielplatz, in einer halben Stunde bist du fertig, dann ist sie in 10 Minuten fertig. Wenn sie in die Kita geht, ist das eben anders, da braucht sie die Unterstützung. Das habe ich für mich mitgenommen und gelernt und das ist für mich okay. Und wir haben unter der Woche wenig Termine. Sie hat sie tanzt jeden Montag, das ist unser einziger fixer Termin. Und alles andere lassen wir uns auf uns zukommen. Wir haben weniger Verabredungen, weil ich einfach gemerkt habe, es stresst uns beide sehr. Also dieses pünktliche Irgendwo-Sein, natürlich habe ich auch die Menschen im Umfeld. Mittlerweile schaffe ich mir selber Zeitfenster. Ich selber bin ein überpünktlicher Mensch immer. Ich bin überorganisiert, um irgendwo pünktlich zu erscheinen und gerade selber in Stress, wenn ich merke, ich bin nicht pünktlich. Genauso stresst es mich, wenn andere nicht pünktlich sind. Und deswegen habe ich da gelernt, ich schaffe mir kleine Zeitfenster. Ich muss nicht sagen, ich bin um 4 da. Es reicht auch, wenn ich sage, zwischen 4 und halb 5. Das haben wir so ein bisschen organisiert. Und mein Anspruch an die Ordnung zu Hause ist gesunken. Also ich mag es eigentlich, wenn es zu Hause ordentlich ist. Ich brauche clean, einigermaßen ordentliche Flächen. Ich kann dieses ganze Chaos, was in dem Kinderzimmer ständig herrscht, das fällt mir sehr schwer, dort dann entspannt zu spielen, ohne dass ich nicht nebenbei anfange umzuräumen. Das ist dann aber auch eine Sache, wo ich dran für mich arbeite. Ja, und dass wir eben auch mal morgens am Sonntag zieht sie sich eben gar nicht um, weil sie Bock hat, den ganzen Tag im Schlafi zu sein.
Ja.
Und Sonnesachen, also wirklich, was wir anfangs schon kurz gesprochen haben, diese Erwartungen oder diese Standards, von denen man so glaubt, die sollte man erfüllen, sei es jetzt gestylt, das Kind in die Kita zu bringen oder eben, ja, dann geht sie eben auch mal erst um 10 ins Bett unter der Woche. Und dann essen wir eben auch mal einfach Abendbrot vom Fernseher, weil sie einfach das furchtbar findet, mit mir 10 Minuten am Tisch zu sitzen, am Esstisch.
Ja.
Und so. Ja.
Das finde ich total toll, ne? Dieses Annehmen, sich darauf einlassen, sich abzuschirmen von den Erwartungen anderer, zu sagen, nee, für uns hier klappt das gut. Wir sind damit beide glücklich und kommen damit gut zurecht. Dann ist das doch völlig legitim, aber das ist ein Weg. Das kann ich sehr, sehr bestätigen. Und es gibt auch, wenn man schon ganz viel weiß, immer so Momente, wo ich denke, oh, wo ich mich selber dabei ertappe, aber das muss doch jetzt mal bitte klappen oder das muss doch mal so. Und das trotz allem, was ich mittlerweile weiß, passiert mir das immer noch. Und es ist jetzt schneller so, dass ich sagen kann, ach nee, es darf bei uns anders aussehen, es ist okay, finde ich. Darum geht es ganz, ganz viel. Jetzt hast du ja gesagt, du bist natürlich du bist einfach durch die Trennung in der überwiegenden Verantwortung sozusagen. Wie schaffst du es, auf dich zu gucken?
Auch ein Prozess. gewesen. Ich war körperlich und nervlich ziemlich am Limit. Auch um den Zeitpunkt rum, wo ihr Vater dann ausgezogen ist. Also da ging es mir wirklich schlecht. Ich hatte dann auch angefangen, eine Mutter-Kind-Kur begonnen, wo wir aber beide leider krank geworden sind, weswegen ich sie frühzeitig abgebrochen habe. Jetzt im April habe ich wieder eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Das war ganz, ganz toll. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es gibt super tolle Kurhäuser. Und da habe ich viel auch gelernt, mich ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, jede Mutter, nicht nur von Neurodivergenten, neigt dazu, sich selber ganz hinten anzustellen. Zuerst kommt natürlich das Kind, dann kommt wahrscheinlich so der Mann, dann vielleicht der Haushalt, dann irgendwie noch alles andere. Ich habe noch einen Hund, dann kommen Freunde und dann kommt man selber. Und das funktioniert so nicht. Also das habe ich für mich zumindest festgestellt. Und jetzt ist es so, sie ist eben ja alle 14 Tage, zumindest für eine, manchmal auch für zwei Nächte bei ihm. Dann schaue ich ganz genau hin, was brauche ich, was möchte ich. Und oft entscheide ich mich tatsächlich für die Couch und meine Serie. Aber natürlich gehe ich auch mal aus und ich gehe bezahlt, nur an drei Tagen die Woche arbeiten, für jeweils 6 Stunden. Mittwochs haben wir immer unseren gemeinsamen freien Tag gehabt. Das ändert sich jetzt mit der Schule. Freitags habe ich immer meinen freien Vormittag, den ich auch oft für mich genutzt habe. Also ich habe dann schon aufgeräumt, während sie dabei war, oder wir haben zusammen aufgeräumt, damit ich nicht Freitag sage, so Freitag ist jetzt mein freier Tag, ich muss jetzt einkaufen, Haushalt machen, was nicht noch alles anfällt. Nee, das, also auch diese Ansprüche habe ich da runtergeschraubt. Also alles außerhalb der Zeit zu schaffen, wo sie da ist. So, dass ich das wirklich mache, wenn sie da ist oder abends dann halt mal. Und das sind meine Zeitinseln, ne? Also Freitag früh und jetzt in Zukunft dann ja auch der Mittwoch. Also ich werde nicht mehr arbeiten gehen. Ich werde nicht den Mittwoch jetzt sagen, gut, dann gehe ich jetzt arbeiten. Nein, ich nutze auch diesen Tag noch weiterhin für mich und habe jetzt einen Töpferkurs gebucht, auf dem ich mich ganz doll freue. Also dass ich wirklich schaue, ich muss was für mich machen. Was tut mir gut und wie kriege ich das umgesetzt?
Ja, das finde ich sehr beeindruckend, ne? Es klingt wirklich nach guter Selbstfürsorge. Wie du sagst, es ist ein Weg und es bleibt wahrscheinlich auch immer einer und es gibt solche und solche Phasen. Aber ein neurodivergentes Kind zu begleiten, ist eine wirklich große Anforderung. Und das auch in einem Maße zu tun, dass es für das Kind auch förderlich ist, ist eine noch größere Aufgabe. Das alleinerziehend zu tun, ist nochmal eine größere Aufgabe. Und darum finde ich ganz, ganz toll, dass du da schon so gut für dich sorgst oder auch wirklich überlegst, okay, ich habe dann, denn das höre ich öfter, ich habe dann und dann Zeit für mich, weil zum Beispiel die Kinder oder in deinem Fall das Kind beim Papa ist. Und was möchte ich in dieser Zeit wirklich machen? Ne? Manchmal höre ich auch so, ja, dann war wieder dieser Tag oder dieses Wochenende und ich habe mir das nicht so richtig überlegt und dann ist das irgendwie so, habe ich da so vor mich hingewurschtelt oder hingedaddelt, es kann ja alles Mögliche sein, aber das gar nicht bewusst irgendwie genutzt und dann war das Wochenende rum und irgendwie habe ich mich nicht richtig erholt gefühlt, weil ja, ich mich da gar nicht strukturiert habe oder gar nicht überlegt habe, was tue ich mit dieser Zeit. Und das finde ich total schön, dass du das da für dich schon ganz gut rausgefunden hast. Wie ist es denn mit weiterer Unterstützung von außen? Habt ihr da oder könnt ihr da auf irgendwas zurückgreifen?
Also meine Mutter wohnt nebenan. Das ist mir natürlich eine Riesenhilfe, auch mit dem Hund. Ich bin aktuell in einer Tierarztpraxis angestellt. Meine erste Ausbildung war als Tierarzthelferin. Und ich habe aber leider eine Katzenhaarallergie entwickelt, weswegen ich jetzt seit einem Jahr ungefähr im Homeoffice arbeite. Und das entstresst mich natürlich auch ungemein. Also ich hätte einen Arbeitsweg von 45 bis 50 Minuten eine Tour gehabt. Und ja, Schule und also der Kindergarten und auch die Schule in Zukunft, die sind wirklich fußläufig zu erreichen von hier aus. Und das entzerrt. Ich habe eine gute Freundin, die meine Tochter auch gerne mal nimmt, die aber auch selber ein sehr bewegtes Leben immer hat. Also es ist tatsächlich, ja, Opas gibt es, also der eine Opa väterlicherseits ist schon lange tot und mein Vater gerade im Krankenhaus und es sieht nicht gut aus. Ja. Und also es ist tatsächlich nur die eine, also meine Mutter. Die andere Oma väterlicherseits, die ist sehr alt, die hat von Beginn an nicht so das Interesse an ihr gezeigt. Ja, also meine Mama und darüber hinaus eher nicht.
Okay. Kann deine Tochter das gut annehmen? Weil ich weiß aus dem Austausch und aus eigener Erfahrung, dass neurodivergente Kinder mehr dazu neigen, doch stark auf ihre Elternteile fokussiert zu sein und es gar nicht immer so gut zu finden, dass selbst wenn das sehr vertraute andere Personen sind, dann dort Zeit zu verbringen allein.
Ja, aber bei der Oma tatsächlich. Also dadurch, dass wir haben beide denselben Wohnungseingang und das ist wirklich nur einmal Tür öffnen.
Das ist natürlich ideal, ja.
Teilen uns den Treppenhaus rüber. Von daher war die Oma von Anfang an eine enge Bezugsperson, also wahrscheinlich neben dem Vater die Ängste. Und von daher war das gut. Und ich glaube, sie hat das erste Mal bei der Oma geschlafen. Da war sie so 2, 2,5. Und das klappt super. Und sie geht auch rüber. Und wenn sie irgendwas Neues hat, dann, oh, das muss ich jetzt Oma zeigen. Weil ich muss mal rüber, das muss ich der Oma erzählen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch für uns beide.
Ganz, ganz toll. Wenn du eine Sache benennen müsstest, wo du sagst, das ist das, was neurodivergente Familien am allerdringendsten brauchen, was sie am allermeisten unterstützt. Was wäre das?
Bei sich selber oder jetzt eher vom Außen?
Darfst du frei sagen. Was schießt dir als erstes in den Kopf, wenn ich sage, was ist die Unterstützung für neurodivergente Familien?
Akzeptanz.
Ja. Punkt.
Punkt, ja.
Ja. Also das können wir genau so stehen lassen.
Kein Aber und keine, also ich habe das jetzt letztens gehört, dass Juna zu mir gesagt hat, ja, wir haben dann da gegessen und dann hat das andere Kind gesagt, Juna, du darfst noch nicht aufstehen, man muss so lange sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Ein ganz kleines Beispiel aus unserem täglichen, und die Sache ist ja, meine Tochter und ich glaube auch viele andere Neurodivergente, sie kann im Kindergarten sich anpassen, sie kann still sitzen, sie kann sich anziehen, sie kann ihre Zähne putzen alleine, sie kann das alles. Aber es fällt ihr in bestimmten Bereichen so schwer. Und warum soll ich jetzt uns beiden zu Hause jetzt das Leben noch erschweren, in die ich diese Dinge, die von außen erwartet werden, ihr jetzt hier eintrichtere? Sie kann das ja. Es ist ja nicht, dass sie von morgens bis abends nur durch die Decke geht. Es gibt bestimmt solche Fälle, aber auch da ist einem ja nicht geholfen, wenn ich jetzt meinem Kind zu Hause dazu verdonner, eine halbe Stunde am Essenstisch zu sitzen.
Ja, und man muss sich auch immer vorstellen, dass die Anforderungen für diese Kinder einfach deutlich über dem Durchschnitt, wenn man den jetzt mal setzen möchte, dass sie da deutlich darüber liegen. Und die Idee von, okay, an welchen Stellen kann ich es leichter machen? An welchen Stellen kann ich ihnen mal eine Anforderung abnehmen? Das hat nichts mit diesem komischen Narrativ von, ach, ich verwöhne oder verhätschel oder helikoptere oder verweichliche. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein bisschen Entlastung schaffen in einem Alltag, der überfordernd ist in der Regel. Und ich sage auch immer, ich kann mir auch Kaffee machen. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wo die Tassen sind, ich weiß, wo der Kaffee ist, ich kann diese Maschine bedienen, aber ich bin einfach morgens nicht die optimalste Version meiner selbst und darum finde ich es ganz toll, dass mein Mann mir einen Kaffee macht. Ich starte direkt entlasteter in den Tag und es ist ja nur eine klitzekleine Stellschraube, ne? Ja. Und warum sollte ich mein Kind, wie du sagst, durch Dinge durchdrücken, bei denen ich weiß, ey, das habe ich so schnell unterstützt. Ist doch toll, dass ich eine ganz schnelle Möglichkeit habe, ein kleines bisschen Entlastung zu schaffen. Der Rest des Tages ist nur anstrengend genug. Und genau so muss man das auch betrachten. Und ich weiß aber, dass wenn man diese Erfahrungen nicht selber gemacht hat, die Akzeptanz leider oft noch nicht so da ist. Und das ist auch die große Kunst von echter Akzeptanz, nämlich, hey, das ist zwar gar nicht meine Erfahrungswelt und ich kenne mich damit gar nicht so gut aus, aber wenn du sagst, dass das gut für euch ist, dann akzeptiere ich das, auch wenn ich diese Erfahrung nicht selber gemacht habe. Und das würde ich mir gesamtgesellschaftlich ein bisschen wünschen.
Ja.
Ja. Du hast schon gesagt, dein Kind, oder ich weiß gar nicht, ob wir es im Vorgespräch hatten oder jetzt hier, aber auf jeden Fall beginnt für euch die Vorschule. Du bist in Hamburg, richtig?
Genau.
Genau. Und da ist es so, dass es die Möglichkeiten der Vorschule gibt. Kannst du ja gleich mal ganz kurz erzählen, wie das bei euch läuft? Weil ich weiß, dass das schon etwas eher Besonderes ist. Ist nicht in vielen Bundesländern eine Möglichkeit. Und wenn du da kurz einen Einblick gegeben hast, wie jetzt da euer Weg ist und was da jetzt startet, dann fände ich interessant, inwiefern du vielleicht deine Tochter darauf vorbereitet hast oder wie ihr diesen Weg jetzt angeht.
Genau, in Hamburg gibt es das schöne Prinzip der Vorschule und zwar nicht an der Kita. Also auch natürlich bieten all was ich so höre, all unsere Kitas auch in der Kita Vorschularbeit an, wenn die Kinder 4,5 sind. Teilweise gibt es dann extra Gruppen. Bei uns in der Kita, weil es eine kleine Familiengruppe ist mit 30 Kindern, wurden dann die größeren, die 4,5-Jährigen in einen anderen Raum. Da wurde dann die Vorschularbeit gemacht. Also das ist es eben nicht, sondern es gibt wirklich an den Grundschulen selber. An unserer Grundschule sind es jetzt insgesamt 3 Vorschulklassen, wo die Kinder hin können mit 5. Also die vielleicht schon nicht bis 6 oder in dem Alter in der Kita bleiben sollten, weil die einfach schon mehr brauchen, weil die gelangweilt sind oder. Die kann man dann mit 5 an die Vorschule geben. Nun ist meine Tochter ja, ich sag mal, ein Musskind. Sie ist im Mai 6 geworden. Und deswegen habe ich den Weg eines Rückstellungsantrags, bin ich den gegangen. Viel Formalitäten, nicht einfach. Also nur weil ich als Mutter jetzt der Meinung bin, mein kleines Mädchen ist noch nicht bereit genug oder noch nicht weit genug für die erste Klasse. Das interessiert erstmal niemanden. Ich brauchte ein Schreiben von der Kita-Leitung. Ich brauchte das Okay erstmal von der Schulleitung. Und die haben das dann bei der Schulbehörde eingeleitet. Ich musste lange mit Juna 2 Stunden ärztliche Untersuchungen, Gespräche, um dann das Okay zu kriegen. Ja, gut, dein Kind ist zwar eigentlich schon 6 und somit pflichtig für die erste Klasse, aber sie darf zur Vorschule.
Hat die Diagnose da geholfen?
Die hatten wir da ja noch nicht safe. Also das fand alles letztes Jahr im Sommer schon statt. Also ich habe mich da auch da früh drum gekümmert, weil ich für mich auch diese Sicherheit brauchte. Ist es jetzt so oder so? Das war mir ganz wichtig. Mhm. Das war mir so wichtig, dass sie die Vorschule mitmachen darf. Letztes Jahr mit 5 war sie noch nicht so weit. Sie brauchte dieses letzte Kita-Jahr. Sie ist jetzt mit 2,5 in die Kita gekommen und sie hat 2 Jahre mindestens gebraucht, dort anzukommen. Es waren 2 Jahre lang ein tägliches, morgendliches Drama, meine Tochter in die Kita zu bringen. Und sie war gerade angekommen. Sie war gerade so, okay, ja, Kita ist okay. Sie würde sich niemals freiwillig für die Kita entscheiden. Wenn ich sage, Mama, willst du zu Hause bleiben oder in die Kita, wird sie immer zu Hause. Aber so, es war jetzt wichtig, dass sie auch 1 Jahr lang gerne in die Kita gegangen ist. Und dass sie auch jetzt 1 Jahr lang die Größere, die Ältere war. Größe, sie ist auch körperlich eher klein, sie ist eher wie eine 5-Jährige und bringt eben auch mit dieser Neurodivergenz das typische Gerechtigkeitsempfinden, eine sehr sensible Seite, also ich sehe auch bei ihr die Hochsensibilität. Sie ist sehr schlau, also auch im Zuge der ADHS-Testung wurde ein überdurchschnittlicher IQ festgestellt. All das spricht vielleicht dann wiederum für die erste Klasse, aber die emotionale Seite ist so, so wichtig und für mich so, so viel wertvoller. Genau, und wie du auch in deinem Buch so schön geschrieben hast oder gesagt hast, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, diese Entscheidung. Natürlich fragt sie, hey, meine anderen Freunde, die 6 sind, die kommen in die erste Klasse. Wieso, was ist da los? Und ich hoffe, ich konnte ihr es einigermaßen gut erklären. Ihre engste Kita-Freundin, die 5 ist, die kommen zusammen in dieselbe Vorschulklasse.
Ach, super.
Genau. Ja, und wenn man dann in 2 Jahren feststellt, hey, nee, die ist irgendwie schon viel weiter, dann gibt es Lösungen, diese Entscheidung wieder umzukehren. Ne?
Genau, und auf dem Wege wahrscheinlich positiver besetzt als andersrum. Ja. Und das finde ich eben nochmal eine ganz, ganz wertvolle Perspektive zu sagen, ja, der IQ ist da, das kognitive Können ist da. Ich erlebe als Lehrkraft Kinder, die von ihrem kognitiven Vermögen her teilweise mit 4 eigentlich so weit sind, ne, und Interesse haben an Buchstaben und Zahlen und da wirklich loslegen. Aber es ist eben nur, wenn überhaupt, die halbe Miete. Und die andere ist nämlich genauso dieses Soziale, das Emotionale, auch die Art und Weise, wie man Übergänge meistert. Und wenn du bei deiner Tochter schon gesehen hast, also der Übergang Kindergarten hat uns 2 Jahre lang wirklich extrem auf Trab gehalten, dann finde ich es extrem verantwortungsbewusst zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass der Übergang Schule, der ja noch mal herausfordernder ist, weil so viel Neues auf einmal, alles so viel größer, dass wir den ein bisschen im Tempo drosseln und den so Stück für Stück gestalten. Gerade wenn du sagst, es ist in einem Gebäude, dann ist ja das quasi jetzt schon Step 1 mit deutlich weniger Druck vielleicht und dann eben da auch mit der besten Freundin. Und dann kommt die Einschulung 1 Jahr später und ich kenne dann aber dieses ganze Prozedere schon, ne, und habe mich da schon so ein bisschen vorentlastet. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Weg. Hast du deine Tochter nochmal speziell irgendwie auf diese Zeit vorbereitet oder ist es schon ein bisschen ein Zukommen lassen, also auf ein Zukommen lassen und zu schauen, wie geht's ihr und dann zu reagieren?
Also vorbereitet in dem Sinne, die Schule ist in derselben Straße und natürlich haben wir dann schon mal, guck mal, hier wird deine Schule sein und auch ein kurzer Weg. Ja. Und wir waren jetzt auch kürzlich einmal auf dem Gelände jetzt in den Sommerferien gewesen und haben uns das, die Vorschulhäuser angeschaut. Sie möchte da nicht so viel drüber reden. Mhm. Also heute ist ja jetzt ihr letzter Kita-Tag. Heute Abend ist dann noch ein kleines Kita-Abschlussfest. Es sind dieses Jahr nur 6 Abgänger. Da freut sie sich drauf und ich glaube, sie ist mit ganz gemischten Gefühlen. Ich habe sie da auch nicht groß dann gedrängt, mit mir darüber zu sprechen. Und
super.
Ich sehe, wenn sie dann gefragt wird, oh, du kommst in die Schule, freust du dich? Und dann sehe ich, dass sie brav Ja sagt, aber dass sie das noch nicht so richtig fühlt. Aber sie sagt jetzt auch, boah, Kindergarten ist langsam echt langweilig und boah, immer dieselben Spiele und so, das ist ja auch gut und wichtig, denke ich, dass das, also ja, sehr spannend.
Ich finde es super, dass du das dann auch nicht forcierst. Das finde ich eben genauso wichtig wie Kinder, die da große Ängste haben und ganz, ganz kleinschrittige Vorbereitungen quasi dadurch einfordern, darauf zu reagieren. Aber wenn ein Kind irgendwie darüber auch nicht viel reden will und da gar nicht so einen riesen Aufriss drum macht, dann würde ich das auch nicht zusätzlich pushen. Mhm. Finde ich, da bin ich komplett bei dir. Und so wie ich das jetzt im Verlauf dieser Folge gehört habe, glaube ich, auf all das, was dann kommt, was man vorher sowieso nie so genau wissen kann, ist sie insofern gut vorbereitet, als dass sie zu Hause einen ziemlich sicheren Hafen hat. Zum Ende dieser Folge schaue ich immer auf das Gold. Der Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold. Und da schaue ich gerne auf die Stärken von Kindern mit bestimmten neurodivergenten Formen. Die besondere Stärke von Kindern mit ADHS liegt vor allem in
ihrer Kreativität und ihrer überaus lustigen, verrückten Art.
Ja, das würde ich doch einfach mal ganz genauso unterschreiben. Liebe Melanie, ich danke dir für dieses sehr ehrliche, sehr persönliche Gespräch. Ich glaube, dass es ganz vielen hier Zuhörenden einfach gut getan hat. Und an verschiedensten Stellen denken zu können, oh, das kenne ich, ich bin damit ja gar nicht allein. Das ist sowieso eins der wertvollsten Gefühle, was man haben kann als neurodivergenter Mensch oder als Elternteil, das neurodivergente Kinder begleitet. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, dann wieder mit einem Interviewformat. In den Shownotes werde ich noch mal so ein paar Hinweise zu verschiedensten Themen, die wir heute besprochen haben, verlinken. Dort könnt ihr gerne vorbeischauen und dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Dankeschön.
Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.